Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Guten Tag, ich bin Uwe Eilers, Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen.
Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Hallo, Herr Eilers, servus.
Guten Tag, hallo.
Ja, was haben wir denn? Bankenbeben, Finanzkrise 2.0, SVB, Credit Suisse und so weiter. Die Story ebbt langsam ab. Gerade haben wir im DAX ein neues Jahreshoch gesehen, year-to-date über 15.700. Warum ist es zu früh, nach dem Bankenbeben an den Finanzmärkten Entwarnung zu geben, habe ich mir gedacht. Wie finden Sie die Idee, Bankenkrise ist schon wieder vorbei oder gibt es doch eine Finanzkrise 2.0?
Ich hatte gerade eben ein sehr interessantes Gespräch mit einem Kunden, der mich anrief, als die Kurse am Boden wieder waren, jetzt im März. Und der fragte, ja, was ist denn da jetzt wieder los? Ich habe gesagt, guck mal auf den aktuellen Stand deines Depots. Das sah jetzt wieder völlig anders aus. Und wir haben einfach eine Phase in den letzten 3 Jahren, eigentlich schon, aber jetzt wieder, wo wir einfach eine Wahnsinnsnervosität haben und jetzt mit der Bankenthematik. Und ich würde es nicht als Bankenkrise sehen, sondern Thema, was wir dazwischen jetzt haben. Eigentlich schwelte ja Credit Suisse-Krise schon seit langem. Nur jetzt ist es dann tatsächlich einfach mal geplatzt und da wurden die Managementfehler jetzt quasi so stark, dass das nicht mehr einfach aufzuhalten war.
Nee, aber auch wenn jetzt schon klar war, dass irgendwie die Credit Suisse wackelt, das war ja schon klar. Und wenn man sich auch, ja, schon im Januar hatten wir uns schon mit Interviews drüber unterhalten. Also ich sehe jetzt 3 Gründe, warum große Bankenbeben weiterhin möglich sind. Also 1, Institute, die sind eigentlich immer noch viel zu groß, um pleite gehen zu dürfen. 2, fatale Bonussysteme. Ja, und irgendwie Reformstau in den Geldhäusern selbst, sowohl in Amerika als auch bei uns in den USA.
Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also jede Bank ist sicher unterschiedlich aufgestellt. Es gibt viele Banken, die einiges schon geleistet, getan haben. Ich meine, die Commerzbank, Deutsche Bank, ich meine, in Deutschland haben natürlich vieles getan und sind jetzt doch seit einigen Jahren auf dem richtigen Weg. Zumindest scheint es so. Ich meine, die Deutsche Bank hat sehr gute Zahlen vorgelegt, auch wenn man natürlich nie weiß, was ist da irgendwo noch an Risiken da. Dasselbe gilt ja auch für die Commerzbank. Auch gilt es natürlich zu hinterfragen, was haben die an langlaufenden Wertpapieren eventuell in den Beständen, die eventuell durch die Zinserhöhungen, die wir gesehen haben, vielleicht doch deutlich Kursabschläge hinnehmen müssen. Aber ich denke, dass sie gelernt haben und dass sie wahrscheinlich dieses relativ gut managen, dieses Thema. Und deswegen sehe ich da persönlich nicht die großen Risiken. Und auch technisch werden die immer stärker werden und arbeiten die dran. Aber es dauert natürlich bei diesen großen Instituten, bis sie sich wirklich dann intern so stark bewegen, dass sich dann auch genügend tut. Aber ich glaube, die sind auf einem guten Weg und die amerikanischen Banken insgesamt dürften auch relativ stabil aufgestellt sein. Wenngleich es natürlich immer auch kleine Institute gibt, die Managementfehler gemacht haben und was jetzt bei der Bank in den USA, die Silicon Valley Bank, tatsächlich dann aufgetreten ist und was auch kommen musste, weil sie einfach auch diese einfachen Fehler, die man eigentlich in Banken im ersten Lehrjahr normalerweise lernt, gemacht haben. Das sind einfach Managementfehler, die wir auch in 2008 in ähnlicher Form hatten und aufgedeckt werden in solchen Phasen, wo dann solche extremen Situationen passieren, sprich in diesem Fall die Zinssteigerungen.
Ja, da komme ich gleich noch dazu. Das erste Quartal ist vorbei, Q1 lief gut. Kann es eigentlich noch besser werden? Das Jahr ist doch eigentlich schon gelaufen, Haken dran, oder?
Nein, ich denke, lief gut kann man auch nicht allgemein sagen, weil es ist natürlich wahnsinnig viel Nervosität da. Und klar ist jetzt im Ende erstmal soweit gut abgeschlossen worden, das Quartal. Aber natürlich, wie Sie schon sagen, da ist natürlich noch sehr, sehr viel Unsicherheit im Markt. Und was wir brauchen, ist eine Beruhigungsphase, die auch mal länger als 1, 2, 3 Monate dauert, die wir bisher in der Form noch nicht hatten. Das heißt, wir brauchen eigentlich ja ein Thema, dass man klar sieht, dass die Inflationsrate beispielsweise eher weiter deutlich zurückgehen wird. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es schon im April so sein sollte, also die Inflationsdaten für April, die dann im Mai rauskommen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass da auch dann Beruhigung kommt. Aber wir brauchen einfach mehr Ruhe und dann keine erneuten Meteoriteneinschläge, so nenne ich das einfach mal, ja, wie wir sie immer wieder hatten, auch mit der Bankenthematik.
Die üblichen Überraschungen. Thema Inflationszinsen, lass uns da nochmal kurz sprechen. Also, dass es teuer wird überall, ist ja klar. Aber am Wochenende wurde es mir nochmal richtig bewusst. Ich habe einfach 20 Eier eingekauft, eine Biogurke und noch ein paar Tomaten. Dafür 12 Euro bezahlt. Zahle ich 12 Euro und bin immer noch hungrig. Also Tomaten, das Kilo 23 Euro. Das war natürlich klassischer Fehlkauf am Wochenende. so 5 kleine Tomätchen, 9 Euro dafür bezahlt. Verdammt. Auch wenn ich mir es leisten kann, will ich das nicht. 12 Euro für nichts. Ich denke immer sogar noch in D-Mark zurück. Das sind ja 22 Mark. Und da wundert es mich eigentlich auch, das eine sind immer die schönen Statistiken, wenn alle sagen, ja, es liefert doch besser, die Inflation nimmt ab, dann gibt es noch die Kerninflationsrate. Aber das muss doch irgendwann mal per Rezession irgendwie auf dem Markt durchschlagen, oder?
Wir haben verschiedenste Preissteigerungen gehabt im Zuge der Energiepreissteigerungen. Damit wurde dann alles begründet. Die Transportkosten höher, also müssen auch die Kosten für Salatköpfe entsprechend ansteigen und so weiter und so fort. Also damit wurde damals, oder was heißt damals, im letzten Jahr eigentlich alles Mögliche an Preissteigerungen begründet, auch in Restaurants, überall, also alles wegen der Energiekosten. In Restaurants Energiekosten, weil die Gaspreise so stark gestiegen sind, müssen wir jetzt das Essen, die Essenspreise deutlich erhöhen. Und. Klar gab es natürlich auch andere Themen, wie die Mindestlohnanhebung von ca. 9 auf und, oder 9,50 Euro auf 12 Euro. Das schlägt natürlich gerade auch in solchen Branchen zu Buche, die niedrige Löhne zahlen, beispielsweise natürlich eben zum Beispiel Restaurants. Aber die Erhöhungen wurden natürlich dann entsprechend nochmal doppelt und dreifach so hoch gemacht, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Und das hat man auch dann eben wie bei den Tomaten oder Salatköpfen dann eben gesehen. Aber man muss natürlich überlegen, wir haben natürlich dadurch im letzten Jahr die hohen Preissteigerungen gesehen. Die Frage ist ja, wie geht es weiter? Und ich denke mal, dass diese Preissteigerungen nicht weitergehen werden in der Form. Im Gegenteil, also ich bin eher der Überzeugung, dass wir sogar niedrigere Preiserhöhungen insgesamt im Durchschnitt sehen könnten, die eher vielleicht bei 3-5% liegen. Ich habe jetzt gestern getankt für 1,62 pro Liter Diesel.
Wo? Wenn ich das sagen, dann tanke ich da auch.
Ne, das ist
1,62, okay, ist wirklich günstig.
Ja, ich hatte sogar dann danach gesehen 1,57 bei einer freien Tankstelle danach. Mhm. Also, und das haben wir eigentlich vor 2 Jahren zuletzt gesehen. Das heißt, wenn man noch vergleicht im letzten Jahr, als wir die hohe Inflation auch hatten, da waren wir bei ungefähr 2,20 Euro pro Liter Diesel. In der Spitze sogar bei 2,40 habe ich einmal bezahlt oder sogar noch höher. Aber wenn wir von 2,20 ausgehen, da sprechen wir davon, dass wir jetzt über 20% niedriger liegen, 25% niedriger liegen. Das heißt, wir haben negative Inflationsbeiträge durch die Energiekosten. Das gilt übrigens auch für Heizöl, das gilt auch für Holzpellets. Und selbst die Gaspreise, ich meine, die ja massiv zur Preissteigerung beigetragen haben, die werden jetzt auch wieder zurückkommen, weil die ersten Energieversorger jetzt auch angekündigt haben, ab April spätestens die Preise zu senken, weil der Großhandelspreis für Gas ist ja schon seit Januar extrem weit runtergegangen, sogar tiefer als wir im Jahr 2021, also lange vor dem Krieg waren. Also das heißt, wir haben dort deutlich negative Inflationsbeiträge, die da kommen werden, spätestens ab April. Und selbst wenn andere Preise noch ein wenig steigen werden und auch die Mieten, die sind ja sehr stark gestiegen teilweise, selbst die Anstiege sind, glaube ich, jetzt erst einmal vorbei. Das heißt, dann könnten wir auch eine Inflationsrate sehen, die tatsächlich irgendwo bei 3-4% nur ist. Und das wäre dann weniger, als viele erwarten. Und das würde natürlich den Druck der Notenbanken auch reduzieren, die Zinsen noch höher zu nehmen oder sogar vielleicht zu senken demnächst.
Kommen wir zum Part der Investments. In was investieren Sie momentan?
Wir sind weltweit diversifiziert investiert, aber durchaus mit 2 Schwerpunkten. Zum einen Schwerpunkt Tech. Technologie sehen wir als sehr spannend weiterhin an. Sie ist natürlich auch sehr, sehr stark runtergekommen. Gerade im letzten Jahr ist Technologie so stark eingebrochen wie noch nie vorher.
Ja, auf der anderen Seite gibt es ja jetzt einen neuen Trend, dieses ChatGPT, KI, Nasdaq Rally. Ist die ernst zu nehmen oder ist das ein neues Ding, sowas wie die FANG-Aktien?
Das ist nur ein kleines Thema. Ich meine, wir haben viele Themen im Bereich IT. Ich meine, das sind neue Chips mit neuen Technologien, die mit neuen Materialien entwickelt werden. Wir haben Cybersecurity, das entspricht, was sich permanent weiterentwickeln muss. Natürlich gerade erst recht auch aufgrund der ganzen Entwicklung mit China und Russland. Wir haben im Bereich Software sehr, sehr interessante Entwicklungen, also auch Software für eben gerade die Anwendung, was Sie gerade nannten, KI. Das ist ja ein Riesenthema für viele Bereiche, ob das jetzt KI für die Medizintechnik ist, im Bereich der Softwareentwicklung oder in diesem Fall ChatGPT. Wir haben so viele Themen und so viele Anwendungsbereiche, die sind unglaublich groß. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Potenzial eigentlich überall da. Wir haben das Thema 5G, bald 6G. Auch da entwickelt sich ja wahnsinnig viel. Es wird ja auch komplett übersehen, dass da wirklich unglaublich viel entwickelt mit Internet of Things, was da alles möglich ist mit 5G, auch des autonomen Fahrens, was sich ja auch weiterentwickelt. Es ist ja nicht so, dass das schon da wäre. Ich meine, in der Werbung, klar, gibt es eine amerikanische Autofirma, die sagt, wir können das schon, aber es ist leider jetzt doch mehrfach erwiesen, dass das noch nicht so weit ist. Also auch da entwickelt sich natürlich wahnsinnig viel. Wenn man irgendwann LKWs autonom fahren lassen kann, dann sieht das natürlich auch wirklich spannend wieder aus oder andere Dinge machen kann, da reicht der öffentliche Verkehrsmittel. Also da gibt es ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja. Jetzt hatte ich Sie ein bisschen unterbrochen. Sie sagten, Sie sind global aufgestellt. Wo investieren Sie noch?
Na gut, ein Thema ist auch Quality-Werte, also sprich die Werte, die eine tolle Marke haben, aber auch trotzdem weiterhin ein gutes Wachstum noch haben. Also nicht wie die typischen Value-Werte, die teilweise kaum noch Wachstum haben, sondern einfach eine gute Dividende zahlen. Das reicht uns nicht. Wir wollen auch wirklich Qualität haben, auch Unternehmen, die eben tatsächlich weiterhin wachsen. Das sind vielfältige Möglichkeiten, die man natürlich da hat. Auch eben im Kurs vielfach natürlich sehr günstig geworden, gerade auch in den USA, aber auch in anderen Ländern wie Japan, selbst Indien, also in Japan beispielsweise die NTT oder in Indien die Reliance. Also da sind breite Konzerne, die tatsächlich auch gute Wachstumsraten haben. Im Tech-Bereich, klar, ich meine, Japan hatte ich gerade erwähnt mit NTT, da gibt es natürlich auch fundamental sehr günstig bewertete Unternehmen. Japan insgesamt ist fundamental recht günstig bewertet. Aha. Und im Tech-Bereich ist Japan auch durchaus weltweit in einem.
Können Sie da noch ein paar Werte nennen? Japan, da kennt man üblicherweise große Werte. Also das sind Autodinger wie Toyota, Sony kennt man natürlich, Mitsubishi, Honda, Softbank werden die vielen kennen, dann ganz normale andere Industrien, Japan Tobacco, Hitachi, Toshiba, das sind die großen Namen, die kennt man üblicherweise, aber da gibt es bestimmt noch spannende, die Sie jetzt gerade auf, die Sie gleich aufzählen werden.
Na gut, ich meine, das ist auch so ein Thema im Bereich Tech. Wir gehen nicht in die Amazons und Googles der Welt oder Apples, sondern wir gehen eher in die zweite, dritte Reihe und das gilt auch durchaus für Japan, also sprich Unternehmen, die Produkte entwickeln oder haben, die wir als spannend für die Zukunft erachten und die eher Zulieferer sind für diese ganz großen Tech-Werte. Das in Japan beispielsweise eine Murata, die sehr, sehr spannend sind, oder eine Taiyo Yuden. Makita ist ein spannender, interessanter Wert. Also da gibt es auch natürlich interessante Unternehmen, die wir uns anschauen und auch dann in die Portfolien entsprechend allokieren.
Herr Eilers, ich danke Ihnen. Alles Gute fürs Q2.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.